Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 13. März 2026. Willkommen zur 94. Folge der Foreign Times. Und heute wieder mit dabei Jörg Lau, ich grüße dich.
Grüße dich.
Hallo Jörg, was treibt dich denn hierher?
Der internationale Wahnsinn, mit dem ich mich dauernd beschäftige und den du ja auch in deinem Podcast immer wieder besprichst.
Ja, vielleicht ganz kurz zur Erinnerung für alle, die es vergessen haben seit der vorletzten Folge oder hier zum ersten Mal reinhören. Wer bist du und was machst du?
Ich bin internationaler Korrespondent der Zeit mit Sitz in Berlin, habe mich früher einige Jahre zentral in Hamburg um die Außenpolitik gekümmert und schreibe über alle möglichen Themen, die USA, den Krieg im Iran, die deutsche Außenpolitik im Allgemeinen. Und das tue ich von Berlin aus jetzt.
Eines der frustrierendsten Berufsbilder, die es so in den letzten 4 Jahren geben konnte? Oder ist das zu überwiegen?
Ich sehe das gar nicht so. Ich empfinde die Zeit als wahnsinnig anstrengend, aber finde es ein Privileg, darüber nachdenken zu können, interessante Leute zu sprechen, meine Ideen in die Öffentlichkeit zu werfen, Feedback zu kriegen. Ich will nicht direkt sagen, dass das mich tröstet oder so, aber es hat schon so einen gewissen therapeutischen Effekt, zu versuchen, jedenfalls für eine Zeit lang, die Sachen irgendwie zu ordnen und auf eine Reihe zu bringen.
Ja gut, da hast du dann ja wahrscheinlich gerade viel zu tun, aber wir haben uns heute hier versammelt, hätte ich jetzt fast gesagt, zusammengesetzt. Wir haben es ja in der vorletzten Folge auch schon angesprochen. Du hast ein Buch geschrieben, Der Westen sind jetzt wir, von unzuverlässigen Freunden und entschlossenen Gegnern Deutschlands neue Verantwortung. Das ist eine schöne Formulierung, ne? Von unzuverlässigen Freunden und entschlossenen Gegnern. Ich glaube, das trifft es ganz gut, die Gegenwart.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Die unzuverlässigen Freunde, da kann man sich natürlich die USA drunter vorstellen, vorneweg. Das ist unser Hauptproblem auf diesem Feld. Und ansonsten haben wir eine wachsende Zahl von Gegnern, / manchmal sogar Feinden, müsste man sagen. Das ist auch etwas Neues für die Bundesrepublik, damit umzugehen und davon wegzukommen, dass es alles in Form von Win-Win-Kooperationen sich bewältigen lässt. Das ist so eine Pointe meines Buchs.
Win-Win, das ist eine chinesische Formulierung, oder?
Genau, das hört man immer wieder von denen. Auch das ist ja für die deutsche Wirtschaft ein mittlerweile sehr, sehr zweifelhaftes Konzept geworden. Also wenn man die neuesten Exportzahlen aus China sieht, dann ist das nicht Win-Win, was da auf uns zukommt. Mehr Win für die eine Seite.
Spielt es darauf an, dass die Exporte seitens China gegen Europa stark gestiegen sind in den ersten 2 Monaten diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr?
Ja, das sind sehr, sehr krasse Zahlen, die da mittlerweile bekannt geworden sind.
Ja, also das stellt uns vor einige Herausforderungen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Du hast 4 Themen in deinem Buch, ja, wie formulieren wir es, aufgearbeitet. China ist eins davon, das deutsche Verhältnis zu China und die großen Fragestellung, aber dieses Kapitel explizit kann im Grunde nicht ohne das Kapitel zu Russland gelesen werden, wo du dir sehr viele Gedanken über die deutschen Fehler bezüglich Russland machst und dann natürlich auch diese Parallele ziehst, zumindest in Bezug auf manchen deutschen Wirtschaftskapitän, der da so ähnliche Fehler vielleicht macht. Man weiß es ja natürlich jetzt noch nicht, aber es ist auf alle Fälle ein sehr ähnliches Denken. Also dass man schon bei Russland in die Probleme reingeritten hat, BASF hast du ja sehr klar da zum Beispiel genannt, die dann auch ähnlich wieder ticken wie bei China. Und dann hast du noch 2 weitere Themen. Das eine wäre Nahostpolitik.
Ja.
Und natürlich Donald Trump.
Ja.
Es gibt ja kein Denken über die Welt mehr ohne Donald Trump. Man könnte meinen, es geht fast nur noch um Donald Trump an mancher Stelle. Aber das sind so die großen 4 Themen, die du gesagt hast, die sind mir jetzt auch aktuell besonders wichtig oder sind das einfach tatsächlich auch die präsentesten Themen?
Ich glaube, das sind 4 wichtige Beziehungen für Deutschland, die jeweils für unterschiedliche Themen stehen. Und alle 4 Beziehungen sind in der Krise. die mit Amerika ganz offensichtlich aus dem Namen Trump genannt. Mehr braucht man kaum zu sagen, aber es hat halt nicht mit Trump angefangen und es wird auch nicht mit ihm aufhören. Insofern möchte ich gerne auch ein bisschen weg von der Fixierung auf diesen Mann. Ich glaube, dass da strukturell sich was ändert in diesem Verhältnis. Und Russland, das ist allzu offensichtlich, dass unsere Beziehung mit Russland vor die Wand gefahren ist und unsere Konzepte vom Wandel durch Handel bis zur Modernisierungspartnerschaft nicht ausreichen, um zu beschreiben, was da passiert ist mit Putins Wende hin zu, ja, was, wie soll man es nennen, zum Neoimperialismus, zum russischen Nationalismus. Und bei Israel und Nahost ist es eben auch so, dass wir diese Region vor allen Dingen begriffen haben durch diese Linse des klassischen Nahostkonflikts, ne? Israel und die Palästinenser, wenn es da einmal einen Ausgleich gibt, dann wird sich der Rest irgendwie ergeben. Das ist ganz offensichtlich kein guter Schlüssel, um diese Region zu erklären. Das, was wir im Moment erleben, diesen Krieg gegen den Iran von Israel und USA begonnen, der sprengt auch dieses Muster. Naja, und China, da haben wir eben schon so ein bisschen angetippt, unser Verständnis von China als im Prinzip einem fantastischen Markt, auf dem wir endlos Gewinne einfahren können und im Grunde kaum Risiken dafür zu gewärtigen haben, ist seit vielen Jahren nicht mehr plausibel. Und jetzt erleben wir so eine Art Umkehr sogar, ne? Dass also die chinesische Marktmacht uns zu erdrücken beginnt und auch Dinge wie Lieferketten zur Waffe gemacht werden, ganz krass im letzten Jahr mit den sogenannten seltenen Erden. Also deshalb habe ich mir diese vier Beziehungen rausgegriffen, weil ich glaube, daran kann man sehen, dass unsere Konzepte, unsere Ideen, wie diese jeweiligen Partner oder Gegner funktionieren, einfach nicht hinreichen und wir müssen eine neue anfangen.
Ich glaube ja, du hättest noch ein fünftes hinten dranhängen können, weil das ist in dem Buch irgendwie drin, aber nicht als einzelner Part quasi sehr präsent. Aber du hast ja am Ende, hast ja Leute aufgezählt, die quasi auch so Hoffnung für die Zukunft geben und das waren dann irgendwie so alles Ost- und Nordeuropäer.
Ja.
Wo ich so dachte, ja, dieses Verhältnis Osteuropa ist ja tatsächlich, wäre eigentlich auch nochmal eines eigenen Blickes wert gewesen, glaube ich. Gerade damit man auch nicht immer nur auf Russland schaut, sondern dass dazwischen auch mehr würde.
Ja, sehr guter Punkt. Ich habe versucht, in diesem Kapitel über unsere gescheiterte Russlandpolitik auf diesen Punkt genau hinzusteuern, zu sagen, unsere Fixierung auf Moskau oder dass wir Ost- und Mitteleuropa immer nur durch die Brille Moskau angeschaut haben, dass wir uns als allererstes gefragt haben, was heißt das für unser Verhältnis zu diesem vermeintlich wichtigsten Partner auf diesem Kontinent, das muss sich geradezu umkehren. Ne? Also wir gucken und das, ich glaube, das ist auch weitgehend jetzt so, dass wir auf unser Verhältnis zu Moskau vermittelt gucken, dadurch, was bedeutet es für unser Verhältnis zu Polen, zu den baltischen Ländern, zur Ukraine, zu Tschechien und weit runter bis zum Schwarzen Meer. Also das ist eine Art Schubumkehr unserer Osteuropapolitik, die lange, lange überfällig war.
Verhalten wir uns denn in allen Feldern gleich naiv, idiotisch, falsch?
Das sind schon sehr unterschiedliche Felder und unterschiedliche politische Interessen oder auch Zwänge, die uns jeweils steuern. Es gibt aber schon so Gemeinsamkeiten. Also eine Frage, die ich mir, nachdem ich das Buch eigentlich schon fertig hatte, gestellt habe und die so ein bisschen die Themen miteinander verbindet, ist folgende. Wie glauben wir eigentlich, entsteht Sicherheit oder Stabilität in der Welt? Und ich glaube, da haben wir in vielen Bereichen so eine Idee gehabt, dass das im Prinzip immer kooperativ geschieht oder mit am Ende Win-Win, um das chinesische Wort mal aufzugreifen, mit Win-Win-Situationen geht, dass wir in einer Welt leben, die im Prinzip auf Ausgleich und Kooperation und die Beseitigung von Grenzen und Nationalismen und Ideologien und so weiter hinausläuft und dass dabei es einfach ein Hauptweg ist, sich sozusagen miteinander zu verschränken, Interessen zu verketten. Das ist ein super erfolgreiches Rezept für Europa in der Nachkriegszeit Also das ist ja eigentlich die Idee gewesen, wie man Kriege in Europa verhindert. Ganz zu Anfang, bevor es überhaupt so eine Idee wie die EU gab, die Verschränkung der Schlüsselindustrien, ne? Kohle und Stahl zwischen Frankreich und Deutschland zunächst mal als den beiden sogenannten Erzfeinden auf diesem Kontinent. Ganz einfache Idee, damit im Prinzip Kriege unmöglich zu machen, dass die beiden Länder in diesen für die damaligen militärischen Industrien, Schlüsselindustrien voneinander komplett abhängig waren. Das hat brillant funktioniert und ist bis heute eine Erfolgsgeschichte. Darauf aufbauend sind dann diese ganzen Schichten von Europäischer Union entstanden und europäischen Gemeinschaften. Und in gewisser Weise, glaube ich, hat man diese Erfolgsgeschichte verallgemeinert und geglaubt, eigentlich funktioniert die ganze Welt oder könnte die ganze Welt nach dieser Logik funktionieren. Und bedauernswerterweise müssen wir feststellen, dass es auch noch andere Kalküle gibt und andere Leidenschaften und andere Interessen, die dem entgegenstehen. Mit Russland haben wir letztlich, glaube ich, versucht, so eine Art von Übertragung von diesem Erfolgsmodell auf einen anderen früheren Feind oder Gegner zu machen. Und da hat es nicht funktioniert.
Also bei Russland musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das Kapitel gelesen habe, weil du hast da so drin, dass wir auch dieses Modernisierungsding in Sachen Russland mit befördert haben. Und der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Keir Giles, das ist ein Russlandforscher aus dem UK, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie quasi obsessiv Deutschland in Sachen Russland ist. Und der hat auch eine Beobachtung gemacht, dass schon vor über 100 Jahren Deutschland Russland quasi als große Modernisierungsprojektion gesehen hatte. Und das Interessante an dieser Idee ist eigentlich, dass jetzt, wenn man aufs Heute guckt, die Verhandler, die da mit den Trump-Leuten da rumhuppen, genau wieder diese Idee rausbringen und versuchen zu verkaufen. Ja, guck doch mal hier, so viel Potenzial. Und wenn wir nur einen Weg finden, das kann man alles modernisieren und die Rohstoffe. Und das ist irgendwie immer die gleiche Idee, die dann aber irgendwie an den Russen, auch an den Russen scheitert, sagen wir es mal etwas netter, aber die sich einfach nicht umsetzen lässt über die Jahrhunderte hinweg.
Ja, und das Verrückte an dem, was du da beschreibst, ist ja, dass Deutschland diese Politik im Zeitalter der Ostpolitik ganz stark gepusht hat. Das waren diese Erdgasröhrengeschäfte, mit denen alles losging und man genau das versucht hat, eben Stabilisierung durch Vernetzung und Verschränkung und natürlich auch gerne die Gewinne mitgenommen hat, die billige Energie aus Russland ermöglicht hat. Und damals waren die Amerikaner skeptisch. Das war ja noch zur Hochzeit des Kalten Krieges. Die Amerikaner sahen das als gefährlich an und waren dagegen. Dann hat Deutschland schmerzhaft im Zuge der Jahrzehnte lernen müssen, dass das Grenzen hat, dieses Modell. Und jetzt sind wir eigentlich davon runter. Wir mussten uns schmerzhaft von russischem Gas entwöhnen. Jetzt kommt das aus Amerika zurück, genau wie du beschrieben hast.
Ja, auch noch von den gleichen Leuten, die es doof fanden, ne? Also
ja, als hätte man sehr
klar gegen Nord Stream 2 zum Beispiel.
Als hätte man keine Erfahrungen gemacht, die einen da skeptisch werden müssten. Ja, also das ist eine irre Ironie der Geschichte, dass Witkoff und Kushner jetzt versuchen, Wandel durch Handel mit Russland zu machen, nachdem die schon zweimal einen Krieg mitten in Europa vom Zaun gebrochen haben.
Also ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen die Linien zu finden in Deutschland, ob man wirklich, deswegen habe ich es auch gerade so gefragt, immer in der gleichen Verwirrung am Ende endet. Also man hat halt ein Glaubensmuster und man ist im Grunde, so würde ich es runterbrechen, nicht wirklich fähig, dieses Glaubensmuster, wenn es sich revidieren müsste, zu revidieren.
Ja.
Im Grunde ist es ja etwas sehr Menschliches. Also wenn mal jeder von sich aus guckt, welche Freundschaften er über die letzten 10, 20, 30 Jahre hatte und welche davon noch bestehen, dann wird man feststellen, dass sehr viele Freundschaften halt zeitweise da waren, aber dann wieder verschwunden sind, aus diversesten Gründen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zwischen Staaten ähnlich ist. Das ist vielleicht strukturell etwas gefestigter und langlaufender, aber auch da verändern sich ja Ansichten zur Welt, Verhaltensmuster. Neue Führungspersönlichkeiten kommen rein, die Schwergewichte sind anders. Und das heißt, eigentlich sind internationale Beziehungen, selbst wenn man sagt, das ist alles immer freundlich, also wenn man mal diesen Kriegsfaktor außen vor lassen würde, würde man ja trotzdem sagen, da ist eine sich wandelnde Gewichtung drin. Also müsste man sehr flexibel darauf schauen. Man kann natürlich Grundfesten haben und sagen, das und das ist mir wichtig, dem und dem gegenüber, wie zum Beispiel die Staatsräson gegenüber Israel, auch wenn keiner weiß, was sie bedeutet. Aber das kann man ja alles machen. Aber irgendwie fehlt mir die Flexibilität bei all diesen Themen, über die wir reden. Und ich sehe auch nicht, dass wir heute jetzt irgendwie weiter wären an der Stelle.
Ja, das sehe ich genauso. Was ich in dem Buch versuche zu beschreiben, also noch, um nochmal kurz auf Russland zurückzukommen, weil da ist es am krassesten greifbar, ist, ich kritisiere nicht von vornherein die Idee, mit Russland eine Modernisierungspartnerschaft aufzulegen. Ich war damals dabei bei der Gelegenheit, als Frank-Walter Steinmeier als Außenminister dieses Konzept in Russland vorgestellt hat. Damals war gerade Medvedev Präsident geworden und Putin war angeblich in die zweite Reihe zurückgetreten und man dachte, man könnte einen Neuanfang mit Russland machen. Das war vielleicht im Rückblick immer schon ein bisschen sehr blauäugig, diese Idee. Es gab die Warnungen, dass Putin natürlich weiter bestimmen würde, wo es lang geht. Man hatte seine wütende Rede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehört, wo man schon spürte, wie dieser Mann eigentlich ein Revisionist ist, der die russische Macht wieder aufbauen will und so. Dennoch, es war in Ordnung, das zu versuchen, ein solches Angebot sozusagen ins Fenster zu stellen und zu sagen, wir können euch enorm helfen bei eurer Modernisierung, wir können euch integrieren in unser europäisches Haus und so, wie das dann immer hieß. Dann aber in dem Moment, wo 2008 in Georgien Russland sich für Panzer und Gewalt entscheidet und interveniert, sich nicht irritieren zu lassen und zu sagen, okay, dann machen wir einfach noch bessere Angebote. Das nehmen wir einfach nicht als einen Akt wahr, der uns irritieren müsste. Das war für mich die erste Sünde in diesem Verhältnis. Und das ist das, worauf du eben anspielst, diese Störrigkeit, nicht revidieren zu wollen, was man für eigene Annahmen über die andere Seite hat. Und man hat es einfach immer weitergemacht, selbst über den Angriff auf die Ukraine 2014 hinaus und die Annexion der Krim, immer wieder neue Angebote gemacht. Dann kam halt die zweite Pipeline ins Spiel, um in dieser Logik zu bleiben, der Modernisierungspartnerschaft. Und das ist ein Riesenproblem, indem ich in der Tat Vergleichbarkeiten sehe, auch zu den anderen Feldern, die ich da abschreite. Ne? Also du hast Israel angesprochen. Wir haben Israel vor allen Dingen durch diese Brille Zwei-Staaten-Lösung und Staatsräson angeschaut und haben nicht wahrnehmen wollen, also unsere Regierung hat nicht wahrnehmen wollen, dass die israelischen Regierungen sich seit ungefähr 20 Jahren von diesem Konzept der Zwei-Staaten-Lösung verabschieden, dass die ganz praktisch alles tun, um das unmöglich zu machen. Das durfte dann nicht sein. Wir haben es nicht wahrgenommen oder irgendwie als eine Art Umweg auf dem Weg, der aber weiter zu diesem Ziel hinführen müsste, immer wieder beschrieben. Und wir sind jetzt, da die Netanyahu-Regierung in der Westbank zulässt, dass dort die Leute schikaniert werden und Siedler tatsächlich Terror ausüben gegen die palästinensische Bevölkerung, haben wir keine Sprache dafür, das auch nur zu adressieren. Und das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für ein erwachsenes Verhältnis zu Israel, in dem diese Themen nicht einfach unter den Tisch fallen können. Das ist für mich eine ganz ähnliche Scheuklappenpolitik, wie ich sie in all diesen anderen Fällen auch beobachte. Beim Thema Amerika das Gleiche, ja. Bei der ersten Trump-Präsidentschaft war schon ganz klar, dass dieser Mann nichts auf Allianzen, Verträge, die NATO, die EU und so gibt, dass der dieses ganze Werk, was für uns so entscheidend ist in unserer Außenpolitik, als hinderlich und im Grunde als Gegner betrachtet. Und dann hat man aber wiederum sich praktisch schlafen gelegt, als Joe Biden kam und hat nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass hier eine grundsätzliche Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik stattfindet. Und in diesem Sinne sehe ich in der Tat, wie du es angesprochen hast, Gemeinsamkeiten. Und
Also bei China ja auch, um das noch zu ergänzen. Also wenn wir jetzt schon die drei durchgequatscht haben, bei China hat man das ja auch gehabt, dieses Ding, dass das völlig klar war, okay, da verändert sich jetzt was.
Ja.
Wir müssen darauf reagieren. Dann hat man ja auch diese Diskussion geführt, wie man sich da jetzt decoupelt oder ob man das nur diversifiziert oder wie auch immer. Und seitdem warten wir drauf, wie es passieren soll. Ne? Nun kann man natürlich der Wirtschaft da nicht vorschreiben, wie sowas zu tun hat. Das ist auch klar, aber man kann natürlich Anreize setzen und da hat die Bundesregierung bisher auch wenig getan. Man kann viele Dinge tun, aber irgendwie fehlt auch da das Ding. Also wir haben überall so dieses Muster, dass man sieht, da verändert sich was, aber scheinbar fehlt die Kraft, das zu begleiten, die Veränderung. Weil normalerweise würde man ja sagen, gut, da verändert sich was, ich weiß nicht wohin, aber ich muss auf die Veränderung reagieren. Also die Wirtschaft trägt es ja immer vor sich her, wie flexibel sie auf Märkte reagieren kann. Jetzt reden wir hier an der Stelle vielleicht mehr über Politik als über Wirtschaft, aber da müsste man ja sagen, also wenn die Veränderung doch sichtbar ist, dann muss man ja irgendwie darauf reagieren, weil sonst kann es ja nur im Chaos enden, also selbst bei Kleinigkeiten.
Beim Thema China glaube ich, dass man diese Veränderung einfach nicht hat zur Kenntnis nehmen wollen, weil die Folgen sehr, sehr unangenehm gewesen wären und jetzt sind. Ich erinnere mich, als Xi Jinping an die Macht kam, da waren wir, das beschreibe ich auch in dem Buch, da waren wir mit einer Delegation mit damals Bundeskanzlerin Merkel in Peking. Und es waren die üblichen Wirtschaftsbosse mit dabei, Dutzende von denen. Und beim Gespräch mit denen kam so heraus, dass die eigentlich dachten, das ist doch ganz gut, wenn wir hier so einen starken Mann haben. Mhm. Das ist so eine Art CEO von China, dieser Xi Jinping. Und da haben wir eine Adresse, an die wir uns wenden können und einer, der durchgreifen kann. Das ist für uns vielleicht gar nicht schlecht. Was das für die chinesische Gesellschaft bedeutet und was der jetzt hier ideologisch alles mitbringt, das ist für uns eigentlich nicht relevant. Denn letztlich geht es hier um Investitionsentscheidungen und Verlässlichkeit und so. Und da sehen wir eigentlich mit diesem Mann möglicherweise Vorteile. Und dann hat man das klare ideologische, antiliberale, antiwestliche Programm von diesem Mann einfach ignoriert und hat gesagt, das ist im Grunde Folklore. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie man Putins Nationalismus und Neoimperialismus und seinen diktatorischen Umbau Russlands auch ignoriert hat und gesagt hat, das ist eigentlich für uns letztlich nicht relevant. Und das ist sträflich, weil ich glaube, die Idee, dass uns das nicht betrifft, auch nicht wirtschaftlich betrifft, ist mittlerweile als Illusion offensichtlich. Denn der hat eine Politik gemacht, die auch wirtschaftlich darauf hinausläuft, dass wir dort aus dem Markt gedrängt werden oder dass uns diktiert wird, wie wir dort nur aktiv sein können und umgekehrt eine unglaubliche Macht aufgebaut worden ist auf eine durchaus auch kluge Art seitens der Chinesen, bei der wir jetzt das Nachsehen haben. Und dazu fehlte die Vorstellungskraft unserer nicht nur politischen, sondern auch wirtschaftlichen Eliten. Und die Kosten kommen jetzt.
In welchem Jahr war denn das, als du das gehört hast mit dem CEO Xi Jinping?
Ich meine, das war bei einer Reise 2012. Und wenn ich das jetzt recht erinnere, war er damals noch nicht voll in dem Zustand sozusagen diktatorischer Macht wie dann später. Aber es war klar, er würde der starke Mann werden.
Ich frage das deswegen, weil es gab, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wurde am 30. April 2016 veröffentlicht, gab es nämlich ein Buch, CEO China, The Rise of Xi Jinping, der genau auch dieses Topic aufgemacht hat. Ich erinnerte mich auch, dass diese Idee, Carrie Brown hat das geschrieben, glaube ich, dass diese Idee, und es ist ja ehrlich gesagt auch nicht ganz verkehrt, dass China halt so wie ein Unternehmen geführt wird. Es kam dann nur am gewissen Punkt die Parteiideologie rein und die Partei schlägt halt jedes Unternehmertum, sodass man sagen kann, also die Idee waberte da wohl tatsächlich so durch die Gedanken in diesem Zeitraum. Ne? Also so ein Buch schreibt man jetzt auch, hat ja auch ein bisschen Vorlauf, wie du sicherlich berichten kannst, sodass man sagen kann, dass das haut zeitlich vielleicht nicht hundertprozentig hin, aber halbwegs. Die Frage ist aber auch hier, ne? Also es ist wieder dieses Thema, da verändert sich was und wir reagieren nicht drauf. Und woher kommt denn diese fehlende Beweglichkeit in der Politik? Liegt es daran, dass wir alle 4 Jahre wählen oder hat da keiner den Weitblick?
Das sehe ich nicht zwingend als Grund dafür an. Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Das ist ein Gefühl, das viele deutsche Eliten hatten, dass unser Modell und unsere Sicht auf die Welt gewissermaßen triumphal bestätigt wurde durch 89, den Zerfall der Sowjetunion, die Globalisierung, Ausbreitung des Internet, Freihandel als das Prinzip, das eigentlich überall dominiert hat. Ende der Geschichte, du kennst all diese Schlagworte. Deutschland war eigentlich der Hauptprofiteur dieser Zeit und auch dieser Ideologie, weil das für uns als dieses geteilte Land mitten in Europa, das dann zusammenwuchs und daraus, glaube ich, auch die Idee entwickelte, wir sind nur Teil einer größeren Entwicklung eines Zusammenwachsens der Welt. Mhm. Das war unglaublich zum Vorteil für Deutschland, auch für die deutsche Wirtschaft, die sehr große Chancen gesehen und ergriffen hat. Das würde ich auch niemandem vorwerfen. Aber man hat aus dieser Erfahrung abgeleitet, das ist praktisch, der Weltgeist weht in unsere Richtung. Und dann hat man lange, lange sich geweigert, die Zeichen zu erkennen, dass es auch Gegenbewegungen gibt und dass es auch in eine andere Richtung gehen kann, dass bestimmte Mächte Konsequenzen ziehen können, wo wir dann plötzlich die Geisterfahrer sind, die wir noch glauben an diese Idee von allgemeinem Zusammenwachsen und Situationen, in denen eigentlich alle jeweils durch Ausgleich zu ihrem kommen. Diese Vorstellung, dass Nationalismus wieder eine Rolle spielt, dass Imperialismus kein Modell des 19. Jahrhunderts ist, sondern neu gefüllt werden kann, mit neuen Bedeutungen, mit neuen Machtmitteln verfolgt werden kann, das war vielen fremd. Ich nehme mich da gar nicht aus. Es war eine starke Versuchung, gerade in Deutschland zu glauben, diese Art von Modernisierung und Globalisierung sei alternativlos, um mal so ein Wort aufzugreifen, das ja Angela Merkel immer wieder stark benutzt hat. Jetzt stellen wir fest, es ist nichts alternativlos in dieser Welt. Es ist nichts selbstverständlich. Mhm. Es gibt Mächte, die das verändern wollen, die das aufhalten wollen, die es zurückdrängen wollen, die bestimmte Dinge zerstören wollen, die wir für wertvoll halten. Mhm.
Also in meiner bescheidenen Wahrnehmung würde ich versuchen, so eine Zeitschiene mal aufzumachen. Also gewonnen in Anführungszeichen, den Kalten Krieg hat man ja 89. Danach haben wir uns in Deutschland, gerade in Deutschland, sehr in so einem Friedenstaumel, glaube ich, bewegt. Und rein von der Wahrnehmung her ist der erstmal 2008 unterbrochen worden durch die Finanzkrise. Und ich würde aber sagen, dass der Frieden als solcher eher 2001 endete. Und zwar nicht durch die Anschläge in New York, die sicherlich der Ausdruck dessen waren, sondern das, was danach passiert ist. Nämlich, dass wir unser Wertekonstrukt danach quasi begonnen haben, selber aufzugeben. Also in dem Moment, wo wir gesagt haben, ist völlig okay, dass wir da die Jungs jetzt alle foltern und in irgendwelche Lager stecken und quasi das tun, was die tun, dass wir quasi zu unseren Feinden werden. Das war für mich der erste Zivilisationsbruch, der dann seine Fortsetzung fand in 2003 im Irak. Also wenn ich versuchen würde, so einen Punkt draufzulegen, wo wir begonnen haben, uns selber untreu zu werden, um dann in der Folge auch politisch die Entwicklung nachzuvollziehen, über Donald Trump, aber ehrlich gesagt auch über Obama und wie Assad die rote Linie dann halt doch nicht gewährt hat und so weiter. Also da sind sehr viele Sachen passiert, wo man einfach sagen musste, da haben wir uns selber beingestellt, da sind wir selber in etwas abgerutscht und gerade diesen Zivilisationsbruch, also für mich ist es wirklich ein Zivilisationsbruch gewesen, dieses Foltern beginnen. Wenn ich jetzt heute drauf gucke, wie westliche Partner, also nehmen wir mal Israel in Gaza, aber jetzt auch die USA und Israel im Iran, wie da Krieg geführt wird, da wird jetzt recht wenig Rücksicht auf Umstände genommen. Ob da jetzt ein paar Zivilisten stehen oder nicht, ist jetzt nicht mehr so wichtig. War aber auch schon unter Obama so, muss man sagen, Drohnenkrieg in Pakistan, ja, oder in Afghanistan. Da gab es irgendwie die Regel, dass da, wenn da irgendwie weniger als 20 Zivilisten rumstehen, ist das in Ordnung pro Terrorist oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also legt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber so von der Relation. Und das sind so alles Sachen, wo ich schon durchaus eine Linie sehe zu dem, was wir heute haben. Und das alles führt halt auch aus meiner Sicht zu einem inneren Abbau der Werte. So, und das Interessante ist jetzt aber an dem ganzen Ding, dass ich das Gefühl habe, obwohl wir in Deutschland durchaus auch dabei waren, und ich glaube, da kann man auch Herrn Steinmeier, der ja auch in deinem Buch sehr präsent ist, sicherlich noch wesentlich mehr Vorwürfe machen, Stichwort Kurnas und so weiter. Wir waren da dabei, aber wir haben es tatsächlich nicht wahrgenommen. Und das ist für mich das Faszinosum an Deutschland. Also die ganze Welt hat es wahrgenommen, dass da etwas passiert, ja. Zumindest die meisten Staaten. Aber wir haben nicht verstanden, dass auch wir Teil dieser Veränderung sind und sogar mitgemacht haben. Und deswegen bin ich so ein bisschen rätselnd, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf Deutschland gucke aktuell. Wir besprechen nicht die Krisen dieser Welt. Wenn man in Deutschland guckt, was über Iran geschrieben wird, das Letzte, was dort interessiert, sind die Menschen.
Ja.
Also uns interessiert das große Rumgebrülle von dem einen und was der andere sagt. Und zwischendrin haben wir einen Haufen brüllende, also sorry, Journalisten auch. Aber dieses, da sind Menschen. Was denken die? Das interessiert uns nicht. Und das finde ich durchaus bedenklich. Und da frage ich mich, ob wir nicht erst am Anfang der Konsequenzen sind, aber ob nicht zum Beispiel auch die AfD eine Konsequenz daraus ist und quasi die ehrliche Seite unseres Ichs ist. Und das wäre dann schon sehr problematisch.
Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass dieser gewisse Zynismus, für den die AfD steht, also jetzt zum Beispiel Stichwort, warum sollten wir nicht einfach doch das russische Öl wieder kaufen? Wir sind doch blöd, wenn wir das nicht machen, nur weil die jetzt die Ukraine überfallen. So ist die Welt halt. Und warum sollen wir uns nicht weiter wieder mit Russland arrangieren? Guck mal, alle sind doch so. Das ist ja letztlich so ein bisschen die Haltung, die da durchkommt, wenn du Kupala hörst oder Weidel. Dieser Zynismus hat was zu tun mit der Entwicklung, die du beschrieben hast, ne? Und das ist in der Tat eine Art, dramatisch gesagt, Selbstzerstörung des Westens. Und das ist für mich das eigentlich Schockierende an dieser Trump 2.0 Amtszeit ist dieses Suizidale daran irgendwie, dass man noch die letzten Reste von Glaubwürdigkeit oder die letzten Reste von Werten, für die man beansprucht zu stehen, demontiert und kaputt macht mit der Art, wie man international agiert und letztlich das ja auch aus diesem Gestus heraus mittlerweile macht. Stephen Miller hat das letztens gesagt, der Stabschef von Trump oder Vize-Stabschef. So ist es von Beginn der Welt an. Es zählt nur die Macht, es zählt nur die Gewalt. Das sind alles nur fromme Reden, wenn von Recht und Gesetz und diesen Sachen die Rede ist, sondern am Ende zählt einfach nur Gewalt. Das ist ein Verrotten von innen. Und ich glaube, dass man dennoch, deshalb habe ich ja diesen Titel, der Westen sind jetzt wir, gewählt, dass man versuchen muss, Reste dessen, was halt noch da ist, an Ansprüchen, an Idealen, an Werten, um es mal ganz pathetisch zu sagen, auch wieder zu retten. Denn wenn man den letzten Rest aufgibt und wenn man sich diesem Machtzynismus anheim gibt, dann war's das. Also das ist wirklich, finde ich, ein dramatischer historischer Moment. Ich bin nicht naiv, versuche in dem Buch auch zu argumentieren, dass wer für irgendwelche Werte, grundsätzliche Grundsätze für Rechte eintritt, auch Macht braucht, um das glaubhaft zu tun. Es geht nicht ums Predigen und ums Missionieren, sondern man muss schon sich auch verteidigen können. Aber ich sehe eine Art von Selbstzerstörung des Westens auf offener Bühne. Und da ist dieser jüngste Krieg, den wir gerade erleben, leider ein weiteres Beispiel. Und das, was du angesprochen hast, dieses Dehumanisierung der Leute, die unter diesem Krieg zu leiden haben, oder die Instrumentalisierung der iranischen Opposition, der man sagt, Help is on the way und so weiter, stürzt das Regime. Und dann tut man letztlich nichts, um diese Leute zu beschützen, ist schrecklich. Und ja.
Ich habe das vor allen Dingen auch deswegen versucht, darauf runterzubrechen, weil wir haben ja mehrere Sachen zu bewältigen. Mir ist schon damals 2015 in Sachen Russland aufgefallen, wenn wir etwas erreichen wollen, da müssen wir erstmal uns selber im Griff kriegen. Also ne, so dieses, lass mal unseren eigenen Scheiß hier irgendwie regeln und wenn wir das dann geregelt haben, dann können wir ja auch mit einer gewissen Standfestigkeit und Stärke wieder nach außen treten. Aktuell habe ich aber das Gefühl, wir haben das gar nicht. Wir haben gar nicht diese innere Festigkeit. Wir streiten uns drum, ob wir jetzt die ganzen Ausländer irgendwie rausschmeißen, ist ja sicher genug in Syrien oder nicht. Wir streiten uns drum, ob wir irgendwelche Grenzkontrollen machen oder nicht. Wir sind eigentlich mitten in der Aushandlung dieses Wertekomplexes in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind auch nicht entschieden. Also die Sache ist absolut nicht klar, wie sie endet. Und um aber diesen nächsten Schritt gehen zu können, quasi in die Welt hinaus und dort dann gegenüber anderen Staaten etwas zu vertreten, musste man halt das auch erstmal geklärt haben. Also da fängt es ja schon quasi ganz vorne an, nicht zu funktionieren.
Ja, ich glaube nicht, dass man das in eine Abfolge bringen kann. Erst klären wir unseren inneren Zusammenhang und unsere Werte und dann wenden wir uns wieder nach außen. Das passiert halt alles simultan und es lässt sich auch zwischen Innen- und Außenpolitik kaum noch trennen. Du hast jetzt selber das Thema Migrations- und Einwanderungspolitik angesprochen. Das würde man klassischerweise dem Innenressort zuordnen, aber das ist natürlich bizarr in einer Welt, in der die sogenannten Flüchtlingswellen natürlich zu tun haben mit einer Außenpolitik, wie sie geführt wurde in den Antiterrorkriegen, in der Art, wie wir im Nahen Osten auf die Aufstände dort reagiert haben oder eben nicht. Die Menschen, die aus dieser Region zu uns hindrängen, die haben ja etwas zu tun mit auch mit unserer Außenpolitik. Und zugleich verhandeln wir es als innenpolitisches Thema. Also ich will nur sagen, das ist nicht voneinander zu trennen. Ich glaube, man muss sozusagen, um so ein Bild zu verwenden, das dann aufkommt, man muss das Boot umbauen auf hoher See. Und das ist super schwierig. Das ist besonders schwierig, da für Deutschland und für Europa gesprochen, wir jetzt multiple Herausforderungen haben. Einmal durch Mächte, die ganz klar sich als Gegner positionieren, wie Russland. China ist so etwas schillernd, ja, ist einerseits ein Gegner oder Rivale, wie das dann immer im EU-Sprech heißt. Andererseits noch ein wichtiger Partner für unsere Wirtschaft und ein Land, von dem wir auch was wollen, von den Solarpanelen bis zu Technologietransfer. Und andererseits unser Schutzpartner USA, der jetzt genau unsere Abhängigkeit immer wieder als Schwachstelle benutzt, um uns zu irgendwelchen Dingen zu erpressen, die nicht in unserem Interesse sind. In dieser Situation, sich neu aufzustellen, ist unfasslich anspruchsvoll, ich glaube aber nicht. Deshalb ist mein Buch, ich versuche es jedenfalls, ist kein hoffnungsloses Buch, weil ich glaube, dass diese Situation immerhin zwingt, bestimmte Priorisierungen vorzunehmen, bestimmte Klärungen vorzunehmen, überhaupt erstmal zu sagen, wer wir eigentlich sind und was wir in bestimmten Konflikten für Interessen haben, wie wir uns da aufstellen wollen. Wir können uns nicht mehr verstecken. Und
da würde ich ja fast widersprechen, ob das, also der These da. Ich glaube, wir versuchen immer noch uns zu verstecken.
Ja, natürlich, wir versuchen das. Aber es funktioniert halt nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr.
Ab einem gewissen Punkt kommt es dann, ja. Aber das ist ja eigentlich das Krasse, dass wir bis heute im Grunde immer wieder versuchen, alles zu vermeiden. Und zwar dahinter stehend auch immer wieder diesen Schmerz, ne? Also dieses Wissen. Ja klar, wenn ich sage bei China, naja Jungs, also so geht's nicht, das will ich nicht. Und dann sagt der Chinese, naja klar, also dann ist okay, dann machst du das so und dann machen wir das so. Und dann schmerzt das, weil dann hast du ein bisschen weniger Umsatz, dann hast du ein bisschen weniger Gewinn und dann muss man gucken, dann kriegst du den Rohstoff nicht, dann musst du investieren, den woanders herzukriegen und so weiter. Das sind natürlich alles Sachen, die tun weh. So wie es weh tut, wenn Donald Trump sagt, ach, also meine Patriots, die brauche ich jetzt erstmal da Nahen Osten und nicht für die Ukraine.
Ja.
Dann muss man da Lösungen finden. Aber es geht ja trotzdem alles weiter. Und das Lustige ist, obwohl wir immer wieder versuchen, es nicht zu wollen, passiert es dann trotzdem. Nur sind wir nicht sonderlich gut vorbereitet darauf. Also könnte man ja zumindest mal sagen, lass uns doch mal irgendwie versuchen, besser vorbereitet zu sein. Wir erkennen eine Situation an und bereiten uns dann drauf vor. Aber auch das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, muss ich ja auch zugeben. Hab das Gefühl, unter Merz passiert schon mal wesentlich mehr. Aber nicht in allen Feldern, ja, sagen wir es
mal. Ist so. Also bisher brauchen wir fast immer einen externen Schock, um wirklich was zu verändern. Und das ist in dem Fall Russland natürlich der zweite Überfall der Ukraine gewesen. Kriegseintritt Putins, ein enormer Schock. Und dann haben wir plötzlich eben doch angefangen, unsere Abhängigkeit von russischem Gas zu verändern. Dann haben wir angefangen, Waffen zu liefern.
Was auch funktioniert hat, ne?
Bitte?
Was auch funktioniert
hat. Es hat funktioniert.
Das ist, haben ja viele gezweifelt.
Ist es eine, finde ich, immer noch unterbelichtete Erfolgsgeschichte. Wir sind jetzt abhängig von amerikanischem Gas. Das ist auch nicht toll, wie wir jetzt sehen. Aber es ist doch noch etwas besser, als von dem russischen Gas abhängig zu sein. Und im Übrigen, da wir jetzt LNG-Terminals haben, haben wir die Möglichkeit, im Zweifelsfall auch von anderswoher überhaupt Gas zu bekommen. Das ist immer noch besser als eine Pipeline, da kannst du nichts verändern. Es ist eine Geschichte.
Und Katar ist jetzt nicht gerade lieferfähig, aber ja.
Es ist wahnsinnig prekär, aber trotzdem, vorher hieß es immer, da kann man nichts machen, das ist, da ist überhaupt nichts zu wollen, das führt in die totale Katastrophe und es stimmte einfach nicht. Es lässt sich verändern. Das ist eine dieser Geschichten, wo durch einen externen Schock plötzlich doch unheimlich viel geht. Das andere Beispiel, USA, Unzuverlässigkeit, Verteidigungsinvestitionen. Friedrich Merz tritt bei der Wahl mit dem Programm an, bei mir gibt es keine neuen Schulden und wir machen das alles aus dem laufenden Budget und dann nehmen wir noch ein bisschen was vom Bürgergeld weg und dann kriegen wir genug für unsere Aufrüstung zustande. Jeder wusste, dass das auf Deutsch gesagt Bullshit ist, diese Argumentation. Und dann kommt also der zweite Trump-Schock. Trump kommt zurück, Merz kommt ins Amt und in 0,nix verändert man eine für die CDU doch so wahnsinnig wichtige Politik wie die Frage der Verschuldung, in diesem Fall Verrüstungs- und Infrastrukturausgaben. Da ist es noch ein bisschen leichter als für andere Dinge. Aber trotzdem, auch da ist eine grundlegende Veränderung möglich. Das Problem ist, und das hast du richtig angesprochen, wir warten immer auf den externen Schock, bis wir was tun. Und das ist in dieser Welt mutig, immer abzuwarten, bis man gezwungen wird, was zu tun. Das kann so nicht weitergehen. Deshalb fangen wir langsam an, über diese Themen, über die wir hier reden, in einem größeren Zusammenhang zu reden. Also wir haben eine nationale Sicherheitsstrategie, wir haben einen nationalen Sicherheitsrat. Früher haben wir so getan, als brauchten wir sowas nicht. Zu identifizieren, wo sind Sicherheitsrisiken, die wir jetzt noch gar nicht sehen, die vielleicht in Feldern entstehen, die wir gar nicht mit dem Thema Sicherheit identifizieren. Immerhin fangen wir damit an, aber unter anderem deshalb sitzen wir beide ja auch hier und machst du deinen Podcast, weil natürlich nicht genug passiert und nicht genug Druck drin ist. Aber immerhin, also wir sind ein bisschen schon auf dem Weg in eine etwas vorausschauendere Politik. Und ich kann nur sagen, dass die Leser, die sich entweder mit meinen Artikeln oder mit meinem Buch beschäftigen, die politischen Laien, denen ist das alles klar. Ich glaube, dass viele, viele Leute weiter sind, als die Politik vermutet. Oder als sie.
Wie kann denn das sein?
Wie kann das sein?
Ja. Das ist doch eigentlich unmöglich, dass es. Gut, ich habe jetzt schon wirklich gelernt im Laufe meines Lebens, die Politik traut den Menschen immer weniger zu, als sie am Ende bereit sind mitzutragen. Warum sind die Menschen bereit, mehr mitzutragen? Weil man ihnen etwas erklären kann und weil sie durchaus einen Kopf haben und fähig sind, Dinge zu erkennen. Also wenn eine Notlage da ist, sind sie sehr bereit zu sehen, naja, da muss man halt. Nicht alle, muss ja auch nicht sein, aber Mehrheiten. Und darum geht es ja in der Demokratie. Bloß daraus nicht auch abzuleiten, dass man proaktiv Dinge angehen kann mit der Erklärung, naja, also da könnte das und das drohen. Mhm. Und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt doch da Munitionsfabriken mehr stehen haben. Ich glaube schon, dass das alles vermittelbar ist. Ich habe nur, du hast es, glaube ich, in deinem Buch einmal sehr schön an Scholz beschrieben, der dann irgendwie begonnen hatte, den kleinen Krieg, das war, glaube ich, die Formulierung, gegen Journalisten und Experten zu gehen, wo man sich wirklich fragt, ist das jetzt die Aufgabe des Kanzlers, da irgendwelche intellektuellen Streitthemen aufzumachen mit der Öffentlichkeit, oder wäre es nicht Aufgabe des Kanzlers, die Probleme zu lösen?
Ja.
Und ich meine, der Merz macht das anders, aber da habe ich eher so das Gefühl, naja, der redet dann über manche Sachen erst gar nicht und dann fallen sie natürlich auch wieder hinten runter, ne?
Ja, ich fand diesen Moment, den du erwähnst, wo Scholz gegen die Experten losgeholzt hat, das war ja ziemlich zu Anfang dieses Kriegs in der Ukraine.
Dann immer wieder mal.
Und dann kam immer wieder mal. Ich fand das sehr sprechend, weil dahinter steckt ja, dass diese Experten einen unheimlichen Echoraum hatten und eine Riesenöffentlichkeit hatten, weil die Themen angesprochen haben, die die Menschen schon beschäftigten. Die waren dann in den Talkshows, die wurden überall interviewt. Und das nervte natürlich die Politik oder die Bundesregierung, weil man dadurch unter Druck geriet, vielleicht doch mehr zu machen, sich mehr zuzutrauen und so weiter. Also ging er dann gegen diese Experten los. Es war für mich ein Zeichen, dass sich schon was verändert und dass
das ist aber sehr positiv.
Ja, sehr positiv betrachtet. Die betroffenen Experten, mit denen ich zum Teil bekannt und befreundet bin, waren total erschüttert und zum Teil auch echt beeindruckt davon. Also wenn das Bundeskanzleramt dich zum Gegner erklärt, das ist nicht lustig. Das sind ja Leute, die sind an Unis oder an Thinktanks und so. Und da kriegt man schon auch durchaus eine gewisse Angst, einen gewissen Respekt, weil Kanzleramt kann natürlich auch was machen, ne? Ein sehr unguter Moment für die, aber ich habe mit einigen von denen auch gesprochen und gesagt, das hat was damit zu tun, dass ihr solche neue Macht habt, weil ihr gehört werdet, weil ihr auch die Agenda verändert und weil vielen Menschen klar ist, dass der Scholz weniger tut, als er tun könnte. Und Merz ist ein bisschen anders. Ich muss sagen, ich bin doch auch in einigem enttäuscht, weil er da in die Scholz-Spur zurückgekehrt ist, die er eigentlich verlassen wollte. Das berühmte Symbolthema Taurus ist symptomatisch dafür, ne? Erst macht er es zum großen Ding, dass er das liefern wird, wenn Russland noch jemals irgendwelche zivilen Einrichtungen angreift. Und dann wird es einfach vom Tisch genommen und es wird nicht erklärt. Wir wissen bis heute nicht, warum das nicht passiert, obwohl genau das eingetreten ist, was er selbst vorhergesagt hat. Und da ist die Beratbarkeit offenbar auch nicht so groß, wie ich mir das wünschen würde. Aber insgesamt würde ich sagen, aus meiner eigenen Situation herausgesprochen, die Diskussion in Deutschland hat sich verbessert. Also wenn ich die letzten 10, 15 Jahre nehme, es gibt nicht mehr so viel Verleugnung der Probleme, vor denen wir stehen, wie eben noch vor 10 oder 15 Jahren.
Lass uns mal versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, weil es gibt ja dann doch noch einiges, was sich verändern muss. Und die große Herausforderung hast du ja im Grunde im Untertitel deines Buches schon definiert, ne? Also die Freunde sind unsicher und die Feinde aber sehr strebsam. Jetzt kann man natürlich sagen, durch den Faktor Nahost sind einige unserer Feinde definitiv schwächer, als sie es vor kurzem noch waren. Das sind ja erstmal gute Nachrichten, bringt dann aber sicherlich andere Herausforderungen mit sich, weil ein schwacher Feind ist nicht unbedingt ein wehrloser Feind, wie man jetzt am Iran sieht, der dann halt auch noch andere Möglichkeiten hat, sich zu wehren, ohne direkt auf die loszugehen, die ihn angreifen oder nur teilweise. Es ist nicht so einfach zu sagen, nur weil einer schwach ist, ist er wehrlos. Aber so grundsätzlich müssen wir ja überlegen, als Deutschland, und Deutschland ist ja im Grunde auch immer Europa. Und ich glaube, das ist unter Kanzler Merz zumindest noch gesetzt, dass wir auch ein Teil Europas sind und somit europäisch denken und als Europa versuchen, Probleme zu lösen. Klappt nicht immer, wie man an Ungarn sieht, aber vielleicht haben wir ein bisschen Wahlglück. Aber man müsste ja jetzt quasi vorangehen. Man müsste jetzt gucken, wie orientieren wir uns neu? Und das würde ja eigentlich bedeuten, dass man neue Bündnisse schmiedet, oder nicht?
Ja, ich glaube, in der Welt brauchen wir neue Bündnisse, um zu diversifizieren, jenseits von Europa und innerhalb Europas. Das ist das allererste Mal, ist Deutschland absolut entscheidend dafür, dass wir zusammenfinden. Das kann nicht die EU-Kommission machen. Ja, es muss das stärkste, wirtschaftlich entscheidende, bevölkerungsstärkste zentrale Land Europas machen, die anderen zusammenzuführen. Und ich habe gerade eben in dieser Woche einen Abend erlebt mit ganz vielen Botschaftern aus Ost- und Nordeuropa, wo das so offensichtlich war, dass die alle auf Deutschland gucken und warten, dass Deutschland vorangeht bei dem Thema Rüstung, bei dem Thema Handel, bei der Linie gegenüber Amerika, bei der Linie gegenüber China. Das ist schon für Deutschland eine krasse Forderung, wenn nicht gar Überforderung, dass alle diese Länder, die mit Deutschland ja durchaus zwiespältige historische Erfahrungen gemacht haben, letztlich auf uns gucken und erwarten, dass wir uns einbringen. Aber das ist so. Und das ist eigentlich auch was Gutes erstmal. Also das ist etwas, womit man arbeiten kann. Ich sehe bei Merz ab und zu sehr erfreuliche Initiativen. Also jetzt zum Beispiel letztens, als er bei Trump war, wo Trump im Grunde nur gelobt werden wollte für seinen fantastischen Krieg gegen den Iran, hat er praktisch im ersten Satz, den er gesagt hat, sofort umgelenkt zur Ukraine. Also im Sinne von, ja, es gibt sehr viele schwierige, es gibt sehr viele Schurken in dieser Welt und für uns ist ein wichtiges Thema die Ukraine. Mhm. Also Trump wollte das überhaupt nicht hören, aber hier hat Merz letztlich das europäische Interesse markiert. Unser Thema ist, wie stoppen wir Russland, wie dämmen wir Russland ein? Und das war sehr gut. Nicht so toll war, dass er dann die Spanier auf offener Bühne kritisiert hat dafür, dass sie irgendwie nicht genug für Verteidigung ausgeben und man würde mit denen da arbeiten und so. Das sollte man nicht machen, wenn Trump sich gerade Spanien als Gegner ausgesucht hat. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile wieder einigermaßen abgeräumt. Das ist nicht die allgemeine Linie von Merz. Die ist eher Europa zusammenhalten. Und das ist super, super schwierig. Ich meine, wir haben Wahlen in Frankreich in Aussicht, bei denen könnten die Rechtsextremen gewinnen. Wir haben in Polen einen rechtspopulistischen Präsidenten, der dem Premierminister immer dazwischenfunkt. Wir haben einen schwachen, das ist jetzt nicht EU-Europa, aber Europa in dem sicherheitspolitischen Sinn. In UK ist Keir Starmer unglaublich umstritten und so. Diese ganzen Kräfte, die eigentlich zusammenfinden müssten, sind in ihren eigenen Ländern schon relativ schwach, ja. Aber dennoch, es ist, glaube ich, durch diese vielfache Herausforderung durch Putin, aber jetzt auch durch Trump, eine Situation entstanden, wo alle verstanden haben, wenn wir hier nicht zusammenstehen, war es das. Und vielleicht noch eine Sache, Grönland. Diese Grönland-Krise ist für mich ein gutes Zeichen, dass man da auch was erreichen kann. Auch gegen einen zu allem entschlossenen amerikanischen Präsidenten, der denkt, markiere den starken Mann und die werden tun müssen, was ich will. Und das haben sie nicht gemacht. Man hat mal kurz damit gedroht, dass man auch Mittel hätte, den Amerikanern zu schaden, wenn sie das mit Gewalt oder mit Erpressung sich einzuverleiben versuchen. Und dann ist er zurückgezuckt. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment.
Vorerst.
Bitte?
Vorerst.
Vorerst. Sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das kommt zur Wiedervorlage. Aber ich kann mir keine Situation vorstellen, wo die anderen Europäer, die Dänen alleine stehen lassen. Es wird nicht passieren. Und insofern ein guter Moment für Europa. Und man muss sich an diese Sachen wirklich klammern und auf diesen positiven Erfahrungen mit der eigenen Macht aufbauen.
Ja, aber ist das nicht tatsächlich der Punkt, dass wir an vielen Stellen uns gar nicht zutrauen, Macht zu haben? Also wenn ich zum Beispiel auf Europa gucke, die Amis, die könnten keinen einzelnen AI-Chip ohne Europa herstellen.
Ja.
Also wenn denen das so wichtig ist, dann braucht man denen nur sagen, ja Leute, dann gibt es halt von ASML nichts, da gibt es halt keine jeden Optik, Zeiss-Geschichten, kriegt ihr alles nicht mehr und dann ist die Sache erledigt, dann habt ihr verloren gegen China.
Ganz genau.
Das sind ja dann erst die Momente, wo die begreifen, dass sie uns ja auch brauchen, dass wir ja auch Werte haben, dass nichts von dem, was sie tun, ohne uns geht.
Ganz genau.
Wenn man ganz tief reinschaut. Und das wundert mich dann doch, dass wir uns da in vielerlei Hinsicht sehr klein machen gegenüber den USA.
Das ist richtig.
Also wir vermeiden die Konfrontation, weil wir glauben, der Trump ist so irre, dass das dann alles eskaliert. Dabei sieht man ja schon, dass er Stärke zu schätzen weiß, weil das war auch wieder beim Thema. Man muss dann auch mal durch eine harte Phase durch.
Völlig richtig.
Und irgendwie diese harte Phase ist das, wovor es uns immer kraut.
Ja, und wir werden aber immer weiter an diesen Punkt gepusht, also unsere Regierung, das zu tun.
Du meinst, es kommt irgendwann.
Ja, das Beispiel, was du bringst mit den niederländischen Lithografiemaschinen, die absolut entscheidend sind für die Chipproduktion, ist nur eins von vielen, wo man identifizieren kann, hier haben wir durchaus ein Mittel in der Hand, wenn wir bereit wären, das einzusetzen. Das würde sehr viel Eindruck machen. Und da wiederum würde ich auch Merz kritisieren. Er hat dafür gesorgt, dass im letzten Sommer als Reaktion auf Trumps Zollkrieg die EU eingeknickt ist. Er wollte, dass man das einfach schluckt und akzeptiert, wahrscheinlich mit Blick auf den NATO-Gipfel, wahrscheinlich in der Idee, Trump damit letztlich besänftigen zu können. Und dieses Appeasement ist voll gescheitert. Das muss man, glaube ich, mal feststellen. Das hat nichts gebracht. Er kam danach mit seinem Wahnsinn über Grönland. Er wird einfach immer nur weiter ermutigt dadurch, dass man sich ihm gegenüber unterwürfig zeigt. Und dann ist auch noch, um bei diesem Beispiel mit den Zöllen zu bleiben, passiert, dass der oberste Gerichtshof der USA diese Politik jetzt letztlich gekippt hat und man dieses ganze Entgegenkommen auch noch quasi vergebens gemacht hat. Man hätte auf einer besseren
Seite. Ja, sie prüfen jetzt sogar neue Zölle gegen Europa, die dann nochmal wieder oben drauf. Also es ist eine ganz, ganz wirre Geschichte geworden.
Genau.
Aber auch hier, ne, also wir trauen uns das nicht zu, wir machen das nicht. Genauso könnte man da weitermachen, zu sagen, auch beim Thema Allianzen. Ne? Also ich meine, Japan hat ganz klar signalisiert, dass sie sich mit Europa mehr vorstellen.
Ja.
Waren sehr enttäuscht, dass wir ihnen gegen China nicht mal verbal beigestanden haben. Muss man ganz klar sehen, könnte sich als strategischer Fehler herausgestellt haben. Südkorea, also wenn ich mit Südkoreanern rede oder Vietnamesen, die sind alle bereit, mit uns zu arbeiten und Wege zu finden, dass nichts davon ist quasi die Lösung, im Sinne von man hat eine Lösung und das ist dann die Lösung, sondern das sind alles viele kleine Sachen, wo man voranschreiten kann, wo man ein bisschen mehr Resilienz im System für sich selber erzeugt, ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Mein Lieblingsbeispiel Indonesien, Chinesen lösen hier Erdrutsche aus mit ihrer Art des Minings, jetzt werden die Lizenzen entzogen. Da könnte man sofort auf der Matte stehen und Angebote machen. Also Indonesien hat durchaus Rohstoffe, die wir brauchen. Ne? In Afrika, China kündigt an, sie werden jetzt vermehrt nochmal sich um Rohstoffsicherheit kümmern. Was heißt, sie wollen noch mehr Rohstoffe und ihre Fuchtel bringen. Da müsste man als Europa sehr aktiv sein, um genau das zu verhindern. Wir können nicht alles durch Recycling machen, auch wenn wir da sehr gut sind. Und so weiter. Also das sind alles Sachen, die wir jetzt auch schon wieder sehen, wo ich aber auch nicht das Gefühl habe, dass da irgendein Zug drin ist, dass da eine Priorität drin ist. Und es kann nicht sein, dass das Überforderung ist, dass es zu viele Sachen sind, die man beackern muss. Da muss man da mehr Leute anstellen oder sonst was.
Ja, ich glaube allerdings, man hätte jetzt noch nicht das Freihandelsabkommen mit Indien und auch das Mercosur-Ding mit Lateinamerika wäre nicht durchgekommen, wenn da nicht irgendwo im Kopf auch ein Schalter umgelegt worden wäre bei den entscheidenden Akteuren. Wir haben über diese Sachen schon teilweise Jahrzehnte verhandelt. Es kam nicht voran. Letztlich offenbar aus der Haltung, ja, das ist ein nettes Plus, aber wir brauchen das im Prinzip gar nicht. Jetzt stellen wir fest, genau wie du sagst, wir brauchen ganz, ganz viel von diesen Koalitionen der Willigen in allen möglichen Bereichen, also in dem Fall Handel entscheidend, aber bei Südkorea und Japan, was du aufgezählt hast, kann es ja auch, findet auch schon zum Teil statt, in Form der Sicherheitszusammenarbeit gehen. Also dass die Japaner bei der Coalition of the Willing, der Unterstützer der Ukraine dabei sind, hat nichts damit zu tun, dass das ihre Nachbarschaft ist. Das ist ganz klar eine strategische Überlegung von deren Seite. Hier geht es um Prinzipien und um internationale Machtverschiebungen, die am Ende bei uns auch Folgen haben werden, wenn wir da untätig sind.
Sie haben ja da noch eine Insel, mit denen Sie sich mit den Russen streiten. Ne?
Ja, ganz genau.
Also ne, da sind ja schon, ja, Südkorea liefert ja auch Raketen an die Ukraine. Ja, also die sind da schon.
Genau, diese Arenen hängen alle miteinander zusammen. Japan denkt auch darüber nach, was mit Taiwan geschieht. Das ist deren unmittelbare Nachbarschaft. Ja, das ist von den südlichsten japanischen Inseln bis nach Taiwan ist ein Katzensprung. Und dass China in der Region über die Annexion Taiwans zur bestimmenden Macht werden würde, wäre für Japan ganz schlecht. Das wiederum hängt mit dem Ukraine-Konflikt auch zusammen. Ja, also es ist letztlich dieselbe Art von internationaler Auseinandersetzung. Das sind alles Grundlagen dafür, für das, was du vorschlägst, dass man nämlich Bündnisse mit Nationen schließt, die letztlich, es geht gar nicht nur um Werte, sondern auch eine ähnliche Gefahrenwahrnehmung haben und eine ähnliche Notwendigkeit haben, zu diversifizieren und ihre Sicherheit und ihre
Interessen?
Und Interessen teilen, genau.
Aber welche Rolle spielen Werte dann noch? Also ist das etwas, was wir uns noch leisten können? Oder müssen wir jetzt einfach sagen, wir müssen jetzt knallhart Interessenpolitik betreiben?
Ich glaube, dass wir mit, es schließt sich überhaupt nicht aus. Ich verstehe nicht, warum man das immer so zum Grundsatzstreit macht, so als entweder macht man Wertepolitik oder man macht Interessenpolitik. Natürlich wird man mit sehr vielen Partnern zusammenarbeiten müssen, die unsere Werte überhaupt nicht teilen. Aber ich würde zum Beispiel Modis Indien auch nicht als Wertepartner beschreiben, obwohl das nominell eine Demokratie ist. Der Nationalismus, den die dort predigen und wie sie mit ethnischen Minderheiten und religiösen Minderheiten umgehen, das ist nicht schön. Das ist keine gemeinsame Wertebasis. Aber Indien ist kein Gegner. Indien ist nicht daran interessiert, uns wirtschaftlich oder anderweitig zu schaden. Und insofern, ja, da kann man einen Deal machen. Und ich glaube nicht, dass, also die Idee, dass man Indien gleichzeitig davon abbringen müsste, zum Beispiel seine Partnerschaft mit Russland weiter zu verfolgen, die sie aus eigenem Interesse wegen des Rohstoffs und wegen einer alten Partnerschaft selbst schon mit der Sowjetunion weiterverfolgen, das überfordert uns komplett. Das können wir nicht. Wir haben nicht die Macht, Indien komplett auf unsere Seite zu ziehen. Und Indien ist nicht ein Land, das überhaupt so denkt. Es ist aber nicht schlimm, wenn wir mit Indien zum beiderseitigen Vorteil bestimmte Dinge zusammentun können. Wunderbar, dann sollten wir das machen. Mhm. Und dann haben wir andere Partner, mit denen gibt's, die du erwähnt hast, mit denen gibt's vielleicht größere wertemäßige Überschneidungen. Bei Japan würde ich das durchaus sagen, auch bei Südkorea oder Kanada, auch ein sehr interessanter Partner, mit dem wir ja schon verbunden sind, auch über die NATO und so. Aber in dem Maße, wie Kanada sich jetzt unabhängiger von den USA machen will, haben wir natürlich ein massives Interesse daran, denen zu helfen oder uns von denen helfen zu lassen.
Ich glaube ja, Werte werden immer dann berufen, wenn man sagt, man möchte etwas nicht tun. Also dass man halt sagt, das ist ein, was weiß ich, Schurkenregime. Also das, ja, was die da tun, dann mit dem will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich glaube, daher kommt dieses Ding mit den Werten.
Ja.
Und dann ist ja dann schon die Frage, also ich meine, wenn wir sagen, also mit Aserbaidschan tue ich mich schwer.
Ja.
Da kann man ja im Grunde nicht sagen, und China ist alles in Ordnung.
Ne? Ja.
Also das sind ja dann die Widersprüche, die da auftreten. Da ist, glaube ich, dann schon oftmals das Bedürfnis da zu sagen, naja, das mit den Werten, das ist ja im Grunde Quatsch, weil es geht doch um was ganz anderes. Und ich verstehe einerseits das Argument, auf der anderen Seite würde ich es aber schon für wichtig halten, dass wir rote Linien definieren, bei denen wir sagen, nee, also ja, wenn das und das passiert, dann wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben oder wir schränken diverse Sachen ein. Also es muss ja nicht immer die Ultima Ratio sein. Es kann ja auch Zwischenschritte geben. Mhm. Ich glaube, wir hatten im letzten Gespräch kurz beim Thema China schon von mir den Hinweis auf dieses Framework. Da hattest du mich ja gefragt. Und das wären halt so Sachen, in denen man sowas dann auch definieren kann, weil die Probleme gehen ja nicht weg. China wird auch in der Zukunft viele Dinge tun, die uns nicht gefallen. Das ist, glaube ich, eine Tatsache. Trotzdem müssen wir irgendwie damit umgehen und auch sagen, wo unsere roten Linien sind. Und wenn sie definiert sind, dann wissen die anderen auch, dass dann etwas folgt. Es muss dann halt nur auch etwas folgen, sonst ist es Blödsinn.
Ja, richtig. Ich finde fast noch wichtiger, dass wir in so einem Fall wie bei einem Land, das irgendwo auf der dazwischen ist, zwischen Partner und manchmal eben auch Gegner, nicht nur klar machen, wo unsere wertemäßigen roten Linien sind, sondern dass wir in der Lage sind, uns dagegen zu schützen, dass die ihre Instrumente auffahren, um uns zu irgendwas zu zwingen. Dass wir uns eine bestimmte Unabhängigkeit erarbeiten. Die haben wir bei China so noch nicht. Aber deshalb reden wir ja auch darüber, dass wir diversifizieren müssen und Indien, Indonesien, Vietnam und alle möglichen anderen asiatischen Partner stärker in den Blick nehmen müssen. Diese Debatte wird in Deutschland viel zu schwarz-weiß geführt. Es gibt Fälle, bei denen würde ich sagen, da gibt es eine Identität von Werten und Interessen. Das ist meiner Meinung nach beim Fall der Ukraine so. Diese Ukraine zu unterstützen, ist sowohl mit unseren Werten wie auch mit unseren Interessen zu 100% vereinbar. Dann hast du Länder wie, sagen wir mal, Saudi-Arabien. Das ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war, aber es gibt immer in diesem Land noch Dinge, da kommen wir wertemäßig einfach nicht überein. Trotzdem ist Saudi-Arabien zu wichtig von unseren Interessen her gedacht, um es zu ignorieren. Also wir brauchen ein Verhältnis zu diesem Land. Und dann gibt es Länder, bei denen hast du sozusagen 0% auf beiden Seiten. Ja, Nordkorea meinetwegen. Ja, da kannst du sagen, wertemäßig 0% Übereinstimmung. Und vom Interesse her haben wir auch 0%, die uns zwingen, zu Nordkorea jetzt dennoch irgendwie ein Verhältnis zu finden. Die sind für uns sozusagen ganz eindeutig No-Go. Das sind aber sehr, sehr wenige Länder, weil wir nun mal ein zentrales Land Europas und letztlich des ganzen Westens sind, das Verhältnisse mit den allermeisten Ländern irgendwie finden muss. Ich finde es in den seltensten Fällen so, dass man sich auf die eine oder vollkommen die andere Seite stellen muss. Insofern finde ich es ein bisschen eine Gespensterdebatte.
Naja, ich bin aber ein bisschen dagegen halten. Also gerade China finde ich da ein sehr schönes Beispiel, weil im Grunde können wir nicht ohne China und wir können aber auch nicht so wirklich mit China, weil wir ja auch Ängste haben, was die uns alles antun können und so weiter. Und China ist auch einfach so groß, wirtschaftlich betrachtet, dass man im Grunde diesem Sog, der ja auch sehr kapitalistisch ist, ne? Also Skalierung und so weiter. Es gibt im Grunde wenig Alternativen zu dem, was die da aufgebaut haben in der Produktion. So, und eine Lösung wäre ja jetzt zu sagen, naja, man macht sich von gewissen Sachen unabhängig. Das wiederum erfordert aber, dass der Staat in die Wirtschaft eingreift. Mhm. Jetzt haben wir gerade mit der aktuellen Bundesregierung da ein paar Protagonisten, die sagen, Staat in die Wirtschaft eingreifen, Ordnungspolitik, das mögen wir aber gar nicht. Das wollen wir nicht. Mhm. So, und damit verbaut man sich aber wiederum den Weg, dass man sich in manchen Bereichen von China lösen kann.
Ja.
Weil die Wirtschaft wird das nicht von sich aus machen, weil es kostet Geld. Man kann es vielleicht verordnen, ne? Dann kostet es halt die Unternehmen das Geld. Dann wird aber auch alles teurer, das will auch wieder keiner. Das heißt, manche Sachen müsste man dann staatlich organisiert subventionieren oder eine Richtung vorgeben und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Obwohl wir jetzt schon wirklich sehr lange darüber diskutieren, wie man mit China umgeht, obwohl wir genau wissen, seltene Erden kriegt man nicht einfach so hinorganisiert, ja, weil China das so billig macht, dass der Sog viel zu groß ist. Also Unternehmen werden sich nicht freiwillig dem entziehen können. Also braucht staatliche Lösungen. Und dieser Knick, der ist, glaube ich, durchaus auch mit Werten verbunden. Das sind dann halt nur wirtschaftliche Wertevorstellungen und Denkmuster, über die wir da reden.
Man könnte es aber auch beschreiben als, sagen wir mal, Wiederentdeckung einer ganz fundamentalen staatlichen Aufgabe, nämlich zu schützen. Also den Wohlstand zu schützen, indem man bei bestimmten Gütern, die wir unbedingt brauchen, um unsere Industrie aufrechtzuerhalten, staatliche Maßnahmen trifft. Das ist ja nicht ein direkter Eingriff in den Markt und die unternehmerische Freiheit, sondern man könnte es definieren, also zum Beispiel seltene Erden vorzuhalten, auch staatlicherseits könnte man sagen.
Das ist, EDI fordert das, ne? Schon seit Ewigkeiten.
Das ist im Prinzip wie eine Investition in die Infrastruktur. Ja? Unternehmen möchten auch gerne gute Autobahnen und Bahnstrecken haben, um ihre Dinge zu transportieren oder Flughäfen und so weiter. Und da steckt auch eine Menge Geld des Staates drin. Und in diesem Sinne muss man, glaube ich, den Kreis erweitern, über den wir da nachdenken, über die Voraussetzungen dafür, dass unsere Wirtschaft hier funktionieren kann. Ich glaube, dass wir seit Jahren darauf gestoßen werden, dass der Markt das nicht alles regelt und dass auch diese Idee just in time, ja, also wir produzieren ohne Vorratshaltung. Wir produzieren eigentlich so, dass wir die Lieferketten so organisieren, dass wir keine Lager bilden müssen und so. Das war ja das Ideal auf dem Höhepunkt der Globalisierung, ne? Dass man das alles rausrationalisiert. Das funktioniert so nicht mehr, weil diese Abhängigkeiten, diese Lieferketten eben auch als geopolitische oder geoökonomische Waffen benutzt werden. Und da muss ein Sicherheitsgedanke greifen, für den dann auch der Staat zuständig ist. Natürlich im Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und so. Aber ja, du hast recht, dass wir da am Anfang stehen. Ich glaube, dass Deutschland diese reine Lehre der funktionierenden Lieferketten und des Just-in-Time-Produzierens am erfolgreichsten und am reinsten mit vertreten hat, und die ist nicht mehr ausreichend. Alle diese Dinge gucken wir uns unter einem Sicherheitsaspekt nochmal neu an. Bei Corona war es ja die Erfahrung mit den Masken, also eigentlich triviale Waren, die man ganz leicht herstellen kann und wozu wir aber nicht in der Lage waren, in dem Tempo, in dem das nötig war. Und es war eine dieser Erfahrungen, wo man auch letztlich darüber nachdenken muss, wie bereiten wir uns auf solche Eventualitäten vor.
Also ich habe das jetzt nur reingebracht, um nochmal aufzuzeigen, dass der Ideologiebruch, vor dem wir da stehen, der schon nochmal etwas tiefer ist als nur in der Außenpolitik als solche, ne? Sondern das ist schon, glaube ich, ein sehr tiefgreifender Prozess, in dem wir uns da hineinbegeben haben. Vielleicht so zum Ende hin, Epochenbruch ist, glaube ich, nicht untertrieben, wenn wir das so nennen, aber es könnte ja auch sein, dass man das im Grunde als neue Phase der Globalisierung auch ansehen kann. Also jetzt Globalisierung heißt ja im Grunde auch, wir hocken erstmal alle aufeinander. Dann findet man, dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mag. Dann prügelt man sich und dann, so, ja. dann gibt es neue Regeln, die eingezogen werden müssen, damit es dann wieder funktioniert. Und ich glaube, in so einer Phase würden wir uns dann ja auch befinden auf sehr verschiedenen Ebenen, in der Außenpolitik, mancher nennt es multipolare Weltordnung, man kann das auch anders nennen, aber da kommt dann alles zusammen an der Stelle.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Globalisierung vorbei ist, in dem Sinne, dass wir bald nur noch Nationalstaaten haben, es überhaupt kein Freihandel mehr gibt und kein internationales Recht oder so. Das sehe ich auch nicht. Was neu ist, ist, glaube ich, dass innerhalb dieses Systems Macht eine viel größere Rolle spielt und Macht in allen möglichen Formen auftritt. Klassisch, militärisch, ja, Raketen, Bomben und so, wir erleben es gerade wieder. Aber eben auch geoökonomische Macht, die ausgeübt wird über Lieferketten und über Regulierung. Da sind die Europäer auch nicht ohnmächtig. Da haben sie auch Möglichkeiten. Dann über neue Technologien, künstliche Intelligenz, ja, derzeit in aller Munde. Das ist natürlich eine Art von Rüstungswettlauf, den wir da erleben, innerhalb dieser globalisierten Welt, die es immer noch gibt, wo es darum geht, wer definiert die Standards, wer setzt die Regeln oder wer kontert die andere Seite aus. Also es ist so, dass wir erleben das als Epochenbruch. Wir erleben es, glaube ich, speziell als Europäer als disorientierend und oft als Unordnung, so als Verlust von Ordnung. Weltunordnung, wird oft gesagt. Da fand ich eine Begegnung mit dem indischen Außenminister vor 2 Jahren, war das, glaube ich, bei der Münchner Sicherheitskonferenz interessant. Den haben wir zu diesem Thema gefragt und dann sagte der so schmunzelnd irgendwie, ja, ich verstehe, dass ihr das so erlebt, als Verlust an Ordnung. Für uns ist es ein Zugewinn an Optionen. Wir waren nie in einer geordneten, liberalen Weltordnung, wie ihr das immer genannt habt. Für uns war es immer notwendig, Allianzen zu finden und mit allen möglichen Leuten Deals zu machen. Und eigentlich ergeben sich für uns interessante neue Möglichkeiten. Unter anderem wollt ihr jetzt immer mit uns Deals machen, die ihr uns vorher ignoriert habt oder glaubtet, ihr könnt uns vorschreiben, nach welchem Muster das hier läuft. Und das fand ich eine interessante Perspektive, weil es gibt eine Reihe von Ländern auf der Welt, für die das auch eine beunruhigende Welt ist, aber auch eine voller neuer Möglichkeiten, ihre eigenen Stärken auszuspielen. Und daran kann man, glaube ich, teils auch anknüpfen. Ja, die sind teils ja auch bereit, mit uns sich einzulassen. Nur nicht unsere Regeln zu übernehmen. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ne?
Ja, also ich kann sagen, so ein deutscher Pass ist schon sehr, sehr gut. Ja. Der öffnet viele Türen auf dieser Welt. Und ich glaube, dass, ja, ich halte das wirklich für einen Wert. Also das ist etwas, wenn ich mir vorstelle, wo ich heutzutage überall hinreisen kann, ohne überhaupt an Visum denken zu müssen. Das ist komplett irre. Ja. Also wo ich einfach, gehe einfach hin, zeige meinen Pass und bin drin, weil es vor 2 Wochen in Vietnam, die haben das jetzt auch noch nicht so lange, dass ich da ohne Visum oder Anmeldung da hinreisen kann. Also es ist halt schon gut und man kann das nutzen und es eröffnet auch Deutschland Tür und Tor, wenn der Deutsche im Ausland Geschäfte macht. Ich habe nur halt immer das Gefühl, es wäre besser, man würde das auch unterstützen. Also auch wenn ich jetzt mit Stiftungen rede, die im Ausland sind. Die sehen im Grunde auch alle, also deutsche Stiftungen im Ausland, die sehen im Grunde auch immer eher so diesen Faktor, naja, etwas mehr, also Ordnung wäre da schon ganz gut zwischen Wirtschaft und Politik und mehr ein gemeinsames, also nicht diese Dinger, ich reiß dahin und alle unterschreiben große Verträge, sondern eher auf den zweiten und dritten Ebenen auch eine Zusammenarbeit und ein Wirken. Das wäre da schon ganz gut, auch für diesen Faktor neue Allianzen schließen, weil manche Sachen liegen halt im Detail und nicht im großen Bohai. Ne? Mhm. Aber gut, vielleicht entwickelt sich das ja noch. Wie kommen wir denn jetzt hier zu einem Ende? Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz berichten, wie denn dein Buch, das ja jetzt einerseits eine sehr starke Zusammenfassung der Vergangenheit ist, ein Warnruf dadurch natürlich auch, wie das so aufgenommen wird, also wie das Feedback ist. Du hast ja jetzt schon ein paar Gespräche gehabt, Buchvorstellung groß mit Anne Will. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung? Offene Ohren, abwehrende Ohren, geschlossene Ohren?
Also bei der Buchvorstellung hatten wir volles Haus an einem Sonntagmittag und die Leute, mit denen ich nachher gesprochen habe beim Signieren des Buches, waren alle ganz angeregt und schon auch beunruhigt über das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben. Aber ich habe eine unglaubliche Offenheit wahrgenommen für Anregungen, sich neu zu orientieren. Also mir hat es schon auch Mut gemacht, dass Leute sich freiwillig mit teilweise gar nicht so erfreulichen Themen beschäftigen wollen. Und es gibt auch so eine Bereitschaft zur, das ist eine deutsche Stärke, glaube ich auch, kann auch eine Schwäche werden, wenn man es übertreibt, zur Selbstkritik, zu zweiten Gedanken. Und die nehme ich stark wahr im Moment. Ein anderes Ereignis, bei dem ich jetzt zu Gast war, habe ich eben erwähnt, das war ein Essen mit zahlreichen Botschaftern. Und da war ganz stark die Frage, so, liebe Deutsche, was macht ihr denn jetzt? Worauf wollt ihr hinaus? Nehmt ihr uns mit? Ist das auch ernst zu nehmen, wenn ihr jetzt die ganze Zeit sagt, wir hätten mehr auf euch hören müssen? Ihr hattet teilweise die klarere Perspektive. Wird das auch Konsequenzen haben? Also da sind große Erwartungen. Insofern erstmal positiv. Es ist eine Welt der Unsicherheit, in die wir uns hineinbewegen oder in der wir schon sind. Vieles ist beunruhigend, aber ich finde, dieser Realitätskontakt, der da drin auch liegt, dass man, auch wenn er zum Teil sehr unangenehm ist, dass man auf Dinge gestoßen wird, die so nicht weitergehen können, das hat durchaus was Anregendes. Anders kann es nicht weitergehen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass mein Buch so ein bisschen was verstärkt und bewegt, was ich bei vielen Menschen schon so wahrnehme an Irritation.
Jörg Lau, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marco, sehr gerne.
Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, dort alles Weitere.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.